Hallo, hier ist Philipp Haas von Invest Research und in diesem Video möchte ich euch alle Dividendenaristokraten vorstellen. Deswegen, es wird ein längeres Video, auch wenn wir das wirklich im Schnelldurchlauf machen, sich zurücklehnen, vielleicht ein Getränk holen und ich möchte einen ganz kurzen Überblick geben und wenn man es dann etwas interessant findet, kann man natürlich jeder dann selber auch Nachforschungen betreiben. Ganz kurz vorweg, was bedeutet Dividenden-Aristocrat? Also es geht vor allem um die in den USA vom S&P 500. Da muss die Aktie drin sein. Das heißt, es geht schon mal um Large Caps und die Dividende muss für 25 Jahre lang erhöht werden. Das heißt allerdings nicht, dass die Dividende selber sehr, sehr hoch sein muss. Es gibt natürlich Aktien, wo die Dividendenrendite auch aufgrund der guten Kursperformance sehr, sehr niedrig ist. Aber wenn ich halt jedes Jahr einen Cent erhöhe und einen hohen Kurs habe, dann geht es trotzdem. Und natürlich wie immer ist ja alles keine Empfehlung oder Anlageberatung. Es gibt auch keine Garantie der Korrektheit der Daten. Aber ich glaube, es gibt einen ganz guten Überblick über auch, sag ich mal, die Breite der verschiedenen Branchen, auch so mal außerhalb von Large Cap Tech, wo es teilweise auch meiner Meinung nach Übertreibung gibt bei der Bewertung, aber auch andere Aktien, die auch wirklich für die USA attraktiv bewertet sind. Und glaube ich, nimmt man was mit und für mich war es auch spannend, weil ich natürlich auch ein paar neue Firmen kennengelernt habe und manchmal ist man auch erstaunt, ne, dass es Firmen gibt, die bei uns im DAX wären, von denen man auch noch nie gehört hat, auch wenn man sich schon sehr, sehr lange und breit mit Aktien beschäftigt. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel West Pharmaceutical Services. Es ist nach Dividendenrendite geordnet, das heißt, weiter hinten sind die höheren Dividendenrenditen und ganz am Ende gibt es auch nochmal, welche Aktien ich für die Watchliste interessant finde oder was aktuell so meine Favoriten wären, welche ich gut finde. Was macht West Pharmaceuticals? Wir sehen es im Bild, die Medikamente in den Patienten hineinbekommen. Ja, das können irgendwie Spritzen sein, aber auch ein bisschen mehr advanced, geht ein bisschen was in die Richtung, was Gerresheimer macht. Lief wahnsinnig gut, ja, aber wir sehen nicht nur Large Cap Tech oder im Vergleich ist Large Cap Tech eigentlich eher günstig, sondern hier haben KGV von 47 und auch ein Zeichen, dass eigentlich Investoren vor allem diese defensiven Aktien aktuell suchen, wenn das nicht rezessionsanfällig ist. Und ja, die sind im S&P 500, das ist natürlich dann auch ETF getrieben. Wenn da keiner verkauft, dann wird halt durch die Zuflüsse immer weiter gekauft. Das gilt auch für Roper Technologies. Die gehen so ein bisschen in Richtung Constellation Software, allerdings in den USA. Also dass man so kleine Softwarefirmen hat im Vertical-Bereich, ja, die oft dann in der Nische sehr erfolgreich sind. Aber sie haben auch noch ein bisschen mehr Sachen im Industriebereich, sind da noch ein bisschen breiter aufgestellt. Und wir sehen auch sehr, sehr teuer, teurer als selbst eine Nvidia, aber das ist natürlich deutlich weniger zyklisch nachhaltiger und wir sehen auch ein sehr, sehr schöner Chart. Ist natürlich auch jetzt, wenn wir die Aktien mit einer niedrigen Dividendenrendite nehmen, das sind natürlich die, die auch eher gut gelaufen sind, was auch für Brown & Brown gilt. Das ist eine Branche, die wir uns auch hier nochmal begegnen wird, so ein Spezialversicherer, so in der Nische. Wir sehen hier Beispiele wie generelle Haftung, aber auch Property and Casualty, Employee Benefit, ist auch sehr, sehr gut gelaufen. Das ist so ein, sag ich mal, so ein Langweiler, der aber auch einen Wahnsinns-Chart hat. Allerdings, wenn man hier auf die Dividendenrendite schaut, sollte man das nicht schauen. Aber ihr seht, oft sind auch die Aktien, die keine hohe Dividendenrendite haben, die dann besser laufen, weil sie halt einfach das Geld ins Business stecken und nicht in die Aktionäre. Eine hohe Dividendenrendite, das sagt ja oft auch, ja, ich weiß nichts Besseres mit dem Cash anzufangen und oft ist die Bewertung halt dann auch niedrig. Eine dritte Aktie wäre Grainger. Das ist so ein Vertriebler von so Industrieprodukten, wie wir hier sehen. Haben auch einen E-Commerce-Shop, aber ist schon sehr, sehr alt und lief auch gut. Wir sehen die US-Wirtschaft, wenn man das sich anschaut, der geht es nicht schlecht. Kann man natürlich dann auch konsolidieren. Ist aber, würde ich sagen, für das, was es ist, auch schon sehr, sehr teuer, was auch für Sherwin-Williams gilt, das ist so eine führende Farbenfirma, wenn wir auch nochmal sehen und auch Beschichtungen, eigentlich theoretisch rezessionsanfällig mit den Zinsen, kam dann nach dem Zinsen ein bisschen runter, aber hat sich halt auch schon wieder sehr, sehr stark erholt und ist da, sage ich mal, so eine typische All-Economy-Firma, die allerdings natürlich auch ein bisschen an der Bauindustrie hängt, wobei Renovierung natürlich auch eine Rolle spielen. Bisschen näher an meinem Thema wäre S&P Global. Das ist eine doch sehr, sehr renommierte Finanztech-Firma, ja, 130 Milliarden, wäre eine der größten deutschen Firmen. Wahrscheinlich haben trotzdem sehr, sehr wenige Leute von der Aktie bisher gehört. Die haben einerseits ein spannendes Business wie MSCI, also so Index für Aktien oder für andere Investmentgüter. Das ist halt ein Money-Printing-Business, wo man einfach diesen Index hat und dann für die Daten oder für die Marke Geld verlangt. Aber sie haben auch so eine Art Mini-Bloomberg und natürlich sind sie auch eine Standard & Poor's, eine Rating-Agentur. Also das sind so die verschiedenen Bereiche. Extrem hohe Margen. Aktie ist aber halt auch, wie wir hier sehen, schon sehr, sehr teuer. Keine Sorge, werden nicht alle Aktien so teuer sein, allerdings sind das auch und das sind so Sachen, ja okay, sicherlich eine gut geführte Firma und in den Chart steigen alle ein, aber sie sind letztendlich nur ein Hersteller von Arbeitskleidung. Ja. Da hat man natürlich auch ein laufendes Business mit Firmen, da zählt dann auch der Service und man muss da irgendwelche Normen einhalten, trotzdem in 42er KGV. So ein Wachstum, ich meine, das Ding ist 60 Milliarden wert und Arbeitskleidung ist jetzt auch nicht sowas, was irgendwie so wahnsinnig kompliziert ist, was auch halt zeigt, wenn halt mal eine Aktie läuft, dann kann es sehr, sehr lange gehen. Allerdings wäre das jetzt zum Beispiel was bei dem Bewertungsniveau, was für mich jetzt nicht mehr so interessant ist. Ecolab ist so ein Service-Dienstleister, die alles Mögliche machen irgendwie für Reinigung, Virenschutz etc., auch bei der Bewertung meiner Meinung nach nicht so spannend. Nordson Corporation, die haben auch so Maschinen für Beschichtungen oder so, sag ich mal, dass Flüssigkeiten irgendwie verteilt werden. Sag ich mal, so ein typischer Industriezulieferer, der aber, wir sehen auch, sehr, sehr viel Rückenwind vom Markt hat. Bis jetzt, denke ich, sind die Aktien nicht so bekannt, aber ihr seht, sind alle keine kleinen Firmen, die alle bei uns locker im DAX werden. Die nächste Aktie ist, glaube ich, ein bisschen interessanter. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, Church & Wright. Das ist so ein typischer Procter & Gamble, also ein Haushaltsgut, viel Reinigungsmittel auch. Natürlich eine sehr, sehr defensive Aktie, aber auch ein neues All-Time-High. Auch schon sehr, sehr teuer bei eigentlich doch relativ überschaubarem Wachstum. Und dazu gibt es ja auch da neue Marken. Ist was für die Watchliste, aber wäre mir jetzt von der Bewertung her, ne? Das hier ist ja keine Empfehlung, auch nicht was man irgendwie haben muss, aber war ja auch nicht so falsch, wenn man sich die letzten 10 Jahre anschaut. Eine sehr spannende Aktie finde ich Pentair, um den Megatrend Wasser abzudecken. Ja, sie haben alles Mögliche, so Technologie für Schwimmbäder, aber auch Filtrierung und Wasserverbesserungslösungen. Also es gibt nicht so viele Pure Plays im Wasserbereich und Pentair gehört da dazu. Die waren auch schon mal teurer. Da finde ich, die Bewertung ist jetzt wieder humaner geworden. Auch eine unbekannte Aktie, aber auch eine sehr, sehr gute Kultur soll Expeditors International Washington haben. Das ist so eine sogenannte Freight Forwarding Firma, die für Kunden eigentlich Produkte hin und her schickt. Das heißt nicht, dass denen dann die ganzen Sachen immer gehören, diese Containerschiffe, sondern die kaufen das ein und gucken, dass das von A nach B kommt und nutzen auch immer mehr Technologie. Wäre vielleicht auch mal eine Aktie, die einen Blick wert ist, aber hängt natürlich auch immer so am globalen Handel. Aber hat sich auch in den letzten 8, 9 Jahren sehr, sehr gut entwickelt. Wobei der Gründer da, glaube ich, ein bisschen rausgegangen ist oder der hat sehr, sehr gute Berichte früher geschrieben, so für die Börse. Nucor kennt vielleicht der ein oder andere aus einem Buch als ein sehr, sehr positives Beispiel für Geschäftsmodellwechsel. Die haben diese Mini-Mills oder Mini-Stahlwerke, sage ich jetzt mal, erfolgreich gemacht, die ein bisschen kleiner sind und auch vor allem viel auch Recycling nutzen, ein bisschen nachhaltiger sind. Ja, hätte ThyssenKrupp mal in dem Bereich gehen sollen, weil sie haben andere Multiples, ist jetzt aber trotzdem für einen Stahlhersteller auch schon relativ ambitioniert oder sag ich mal fair bewertet, 44 Milliarden. Und dieses Mini-Mill-System können natürlich auch andere schaffen. Auch sehr, sehr teuer, eine ehemalige deutsche Aktie, die zwar jetzt noch den deutschen Namen hat, aber rechtlich jetzt eher in der USA sitzt, vom Listing wäre Linde, die ja mit Praxair fusioniert haben, 230 Milliarden, das ist schon ein Stück, aber wir sehen halt auch KGVs jenseits der 30 für jemand, der halt Gase herstellt. Ja, ist auch eher defensiv im Krankenhaus oder sowas, aber einiges hängt halt auch in der Industrie, sind da sehr, sehr stark, sind meines Wissens Weltmarktführer und auch Kostenführer, Firma ist sehr gut geführt. aber fände ich jetzt auch sehr, sehr teuer. Auch eine unbekannte Aktie wäre Dover, nicht wie die Stadt, sondern das ist eine amerikanische Firma, eigentlich so ein gemischt Industriefirma, einige Sachen so im Umweltbereich, haben da verschiedene Sachen auch zusammengekauft. Da gibt es auch einige so Industriekonglomerate, was, wie gesagt, halt auch gut lief die letzten Jahre, aber auch nicht so günstig ist. Spannender finde ich da eine Albemarle, die jetzt günstig sind, wegen dem Lithiumpreis, weil sie sind der größte Förderer von Lithium aus dem Westen. Die anderen Firmen sind ja eher wie eine SQM, so ein Emerging Market Risiko ausgesetzt, haben auch noch Bromin Förderung und noch was anderes, aber sag ich mal, der Hebel ist vor allem Lithium. Da kam der Preis zuletzt runter. Das sollte sich aber auch wieder normalisieren und kann man halt natürlich auch, sag ich mal, diesen Lithium-Boom, den es eigentlich geben sollte, Commodities laufen halt immer in Zyklen, kann man dann damit ein bisschen spielen. Auch eine sehr interessante Aktie, auch sehr, sehr unbekannt, sag ich mal, dieser typische Langweiler, die einfach laufen, wäre Chubb. Das ist auch so ein Spezialversicherer, die meines Wissens zum Beispiel irgendwie auch Trump versichert haben, als er zuletzt irgendwie Geld gebraucht haben, sitzen sogar in die Schweiz über Fusionen. Und hier sehen wir trotz des schönen Charts, ist auch die Bewertung wirklich jetzt noch human. Die erste Aktie, wo man sagen würde, ja, für sowas, gerade für den US-Wert, das ist nicht so teuer und ist auch nicht so klein mit 100 Milliarden. Und sag ich mal, gerade so Sachen wie Cyber Security und so Spezialsachen, das wächst oft sehr, sehr stetig, ist jetzt auch nicht so rezessionsanfällig, weil viele Firmen brauchen das einfach und wenn die nicht pleite gehen, dann läuft es so ein bisschen weiter. Jetzt kommen wir zu Aktien, die auch ein bisschen bekannter sind. Walmart hat sich auch gut entwickelt, muss sich zuletzt gar nicht mal Richtung Amazon verstecken, ja, aber der Bewertungsunterschied ist gar nicht mehr so groß. Ja. Früher war Walmart mal irgendwie beim 14er und Amazon bei irgendwie 80. KGV, jetzt sind sie irgendwie bei 28 und Amazon, weiß ich nicht, bei 40. Finde ich jetzt auch schon sehr, sehr viel, auch wenn sie im E-Commerce-Bereich da besser geworden sind. Und natürlich, glaube ich, das Unternehmen sind mit den meisten Mitarbeitern, aber 500 Milliarden. Das ist natürlich auch was, was man halt dann da mitkauft. Da finde ich dann so Spezialfirmen wie zum Beispiel A.O. Smith ein bisschen interessanter. Sie sind der führende Hersteller von Wasserheizern in den USA und auch Wasserbehandlung. Da sind wir wieder beim Thema Wasser zusammen mit Pentair, was halt auch sehr defensiver Wachstumscase ist und die Bewertung absolut und auch relativ noch human. Ja, aber auch Wasserheizer hängen natürlich ein bisschen auch am Bauzyklus. Von der Seite hat sie sich aber auch gut entwickelt und die Börse nimmt es schon irgendwie vorweg, dass da wieder eine Erholung gibt. Was auch für Caterpillar gilt, das ist ja immer so der Proxy für die Bauindustrie, die haben aber noch viele weitere Marken, das ist der größte Hersteller von Baumaschinen, ja, hat jeder wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen, 170 Milliarden Market Cap, auch ein Koloss, aber sehen, ja, die ist auch gerechtfertigt, weil auch der Zyklus sicherlich jetzt gerade nicht so super in der Bauindustrie, aber auch ein 16er KGV, auch ein bisschen Dividende und dadurch, dass man halt global aufgestellt ist, verteilt sich das auch so ein bisschen und es muss halt auch weiterhin gebaut werden. Oft sind diese Projekte auch sehr, sehr langläufig und Minen zum Beispiel und so Themen. Deswegen ist es eigentlich von der Seite auch ganz gut und auch ein neues All-Time-High. Eher mal als Konsument in Berührung kommt man mit Brown-Forman. Das ist so der führende Alkoholfirma aus Amerika, ähnlich wie Diageo. Die haben zum Beispiel Jack Daniels Whisky, aber auch Tequila, Rum, Gin, ein bisschen Weine. Auch traditionell eher teuer. Hier ist der Chart nicht so ganz so schön wie in den letzten Jahren. Ne? Alkohol ist nicht mehr so der Wachstumsmarkt. Gerade die jungen Leute machen mehr Sport und nehmen andere Drogen. Das ist auch von der Regulatorik, kriegt man ähnlich wie Tabak ein bisschen mehr Gegenwind. Wobei, sag ich mal, wenn ich im Premium-Segment da unterwegs bin, das natürlich auch ein wiederkehrender Luxus ist. Und das ist natürlich auch ganz schön, weil irgendwann habe ich genug Handtaschen, aber trinken kann ich halt weiter. Auch eine Riesenfirma, defensiver Wachstumscase. Wir kommen jetzt langsam zu den Healthcare-Firmen, die ein bisschen eine höhere Dividendenrendite haben, wie wir es schon sehen, weil die Bewertungen ein bisschen niedrig sind, wie Becton, die ganz viele, wir sehen es hier, so Produkte haben, auch im, sag ich mal, Low-Tech-Bereich, wo ich natürlich den Vorteil habe, dass die Patente nicht immer so ablaufen und oft da immer so weiterlaufen. Wobei die Aktie sich zuletzt eher seit 6, 7 Jahren so im Seitwärtskanal ist. Das sieht ein bisschen besser aus bei Cardinal Health, die, sag ich jetzt mal, mehr noch so Verbrauchsgüter herstellen, auch im Gesundheitssektor, was natürlich auch ein Wachstumsmarkt ist mit der demografischen Entwicklung und von der Bewertung her auch noch ganz attraktiv ist. Typische Zulieferer also für Krankenhäuser etc. Und gerade halt so Verbrauchsgüter haben gute Margen und sind wiederkehrend. PPG Industries, ein bisschen wie Sherwin-Williams, haben auch viele Farben von der Seite, glaube ich, ein Tick günstiger und noch ein bisschen internationaler. Also aber halt auch so eine typische, sag ich mal, Industriefirma, wo es immerhin jetzt langsam wie auf die 2% Dividendenrendite zugehen, was natürlich beim aktuellen Zinsniveau immer noch nicht so interessant ist, was sich aber natürlich mal auf Sicht von ein, zwei Jahren wieder ändern kann. Auch eine Riesenfirma, hätte ich es auch nicht gedacht, den Namen kenne ich auch noch, Abbott Laboratories. Die haben sowohl eine B2C-Segment, wie wir die Produkte hier sehen, sag ich mal so Nahrungsergänzungsmittel und sowas, aber auch im professionellen Bereich 200 Milliarden, sind auch stark in den Schwellenländern, auch so Medizintechnik. Aber ja, 200 Milliarden ist halt auch schon sehr, sehr viel, wobei, und die Bewertung halt auch nicht so günstig. Das Lob ist sowas wie Bauhaus bei uns, auch nicht so anfällig im Zyklus, eigentlich ein Retailer halt für alle möglichen Bausachen. Ist ein Business, was ich wirklich sehr, sehr unattraktiv eigentlich finde. Margen sind dann normal irgendwie nicht so hoch. Sehr preissensitive Kundschaft, E-Commerce kommt ja auch noch irgendwie mehr, aber der Aktie hat es auch noch nicht geschadet. Amazon Electric, auch so eine weitere Industriezuliefer, so im Hintergrund, der ganz viele halt so kleine Elektroprodukte macht, die halt dann aber angepasst sind, wie irgendwelche Kontrollsysteme, Schaltsysteme, das braucht man halt einfach, aber finde ich halt auch sehr, sehr teuer, auch im All-Time-High, ne? Wenn so eine Firma in Deutschland wäre, wäre wahrscheinlich irgendwie halb so teuer, also das sehen wir halt auch, dieser große Bewertungsunterschied, auch in der Old Economy in den USA, was ich mir halt vor allem auch durch die ETF-Flows erkläre, anscheinend, was halt auch was bewertungstechnisch nicht ewig so weitergeht, aber wenn die Leute sich dran gewöhnen und die Flows weiter so gehen, aktuell auch jetzt keine Trendumkehr erkennbar sind, wie wir hier auch an dem Chart hier sehen. General Dynamics, eine der größten Rüstungsfirmen, sind beim F-16 dabei, aber auch, sag ich mal, bei Panzersystemen, was natürlich leider auch wieder mehr gefragt ist. Wobei, wenn Trump irgendwie Präsident werden würde, wäre wahrscheinlich interessanter die Europäer, weil die dann relativ mehr aufrüsten müssen und natürlich auch, sage ich mal, ein bisschen Vorteile haben bei Löhnen etc. Auch ein typischer erfolgreicher Langweiler wäre Fastenal, das ist auch so ein Zulieferer, so Vertriebsfirma, ein bisschen wie Wirt, ja, bei uns, machen viele Schrauben, auch eine der besten Aktien der letzten 30 Jahre, was aber auch wie immer in den USA seinen Preis hat, ja, mit KGVs von jenseits der 30, was für eigentlich halt auch nur ein, sag ich mal, ein Vertriebler ist, also ein Großhandel. Auch ein schöner Chart, Illumina Toolwork, aber leider halt auch wieder teuer und wir sehen auch eine sehr, sehr breite Mischung an Geschäftsbereichen, Automotive, Bauindustrie, Food Equipment, also Essensindustrie. Also das ist, sage ich mal, so ein Industriekonglomerat, wovon ich jetzt auch nicht so der Fan bin. Per se vom Geschäftsmodell ist eine Colgate Palmolive interessanter, die irgendwie, glaube ich, Weltmarktführer sind bei Zahnpasta. Wobei ist halt auch die Frage, wie lange man da diese Marktanteile aufrechterhalten kann. Da sind natürlich jetzt auch die Markteintrittsbarrieren niedriger geworden durch irgendwelche Influencer und solche Themen und durch weiße Marken. Und Aktie war auch immer teuer und hatte wenig Wachstum. Aber ist natürlich auch was, wo jetzt auch nicht so viel passiert, ja, wenn eine Krise oder so ist, deswegen die Leute hier gewillt sind, ein Premium zu zahlen. Da finde ich einen Tick interessanter McDonald's, ja, weil da merkt man schon, da geht noch viel mehr Technologie, ja, inzwischen, wenn man reinläuft mit diesen Surf-Terminals, das ist schon eine gute Kundenerfahrung. Ich kann mich einfach hinsetzen, das Essen kommt zu mir. Wenn da irgendwann Roboter sind, da glaube ich, kann man auch dann nochmal mehr Kosten sparen. Und dafür ist die Bewertung, ne? Das ist ja auch oft eine Anti-Rezessionsaktie, wenn die Leute das sogenannte Downtrading machen, dass sie halt dann nicht mehr ins teure Restaurant gehen, sondern eher mal bei McDonald's. Auch nicht so schlecht. Und das ist natürlich auch so eine Marke, auch wenn es natürlich viel Konkurrenz gibt und den Health-Business, die halt auch nicht so verschwindet. auch sehr, sehr erfolgreich sind natürlich immer so Business Services und was Firmen ja immer brauchen, ist Gehaltsabrechnung, Gehaltsauszahlungen und da ist so der Platz für Automatic Data Processing. Kennt vielleicht der eine oder andere, ich glaube, ich hatte auch mal ein Gehalt von ADP, sind auch in Deutschland aktiv. Da gibt es natürlich jetzt auch neue Tech-Anbieter, die, sage ich jetzt mal, in der Cloud geboren sind, wie eine Paycom oder sowas, aber per se ist es natürlich sehr erfolgreiches und defensives Geschäftsmodell, denn solange die Firma besteht, muss sie Gehälter irgendwie auszahlen und ist halt oft das besser, als das irgendwie intern zu machen. Als Platzisch der Consumer-Marken gilt der Procter & Gamble, auch riesig mit fast 400 Milliarden Market Cap, haben eigentlich auch kein echtes Wachstum mehr und ich finde die Marken auch eher so ein bisschen angestaubt und die Aktie ist teuer, aber das kauft man halt auch alles immer, wenn man da ein US-ETF dabei hat und diese Marken werden natürlich auch jetzt nicht so schnell verschwinden, aber trotzdem, wenn man das so sieht, dann relativiert sich eigentlich auch immer noch die Bewertung, die man für eine Meta oder Alphabet oder auch Apple oder so zahlt. Sehr interessant finde ich zum Beispiel auch die Aflac, das ist auch wieder so ein Spezialversicherungsunternehmen, relativ günstig, schöner Chart und sie versichern oft dann so Sachen, die dann in der normalen Krankenversicherung nicht dabei sind, also so, sag ich mal, so Krankenzusatzversicherung, so könnte man es vergleichen, ein bisschen vielleicht wie die deutsche Familienversicherung, ja, auch sehr erfolgreich, gutes Wachstum, keine so hohe Bewertung und natürlich auch ein defensives Geschäft und gerade diese kleineren Sachen, da kann ich es auch ein bisschen mehr steuern. Aber es ist natürlich auch ein regulierter Markt, aber wäre auf jeden Fall, werden wir auch noch dazu kommen, eine Aktie, die noch einen Blick wert sein könnte. Auch McCormick kenne ich auch schon länger, wollte ich auch mal ein Video zu machen. Gewürze ist auch fast auch in Deutschland eine monopolartige Industrie, deswegen gab es ja mal so Ankerkraut, die so ein bisschen da reingegangen sind, aber dann auch wieder aufgekauft worden sind. Mit sehr, sehr hohen Margen, das ist so ein typisches Produkt, ne? Theoretisch, ich brauche sehr wenig davon, also bei uns hängen die seit teilweise 4-5 Jahren, steht es dann irgendwie rum und man kann es auch nach dem Ablauf meines Wissens noch verwenden und ob das jetzt dann 2 Euro oder 3 Euro kostet oder 80 Cent oder 1 Euro, da achte ich jetzt auch nicht so drauf, ich weiß auch nicht so, was das kostet und das ist sicherlich auch was, was dann eher halt auch defensiv ist von der Seite, also auch eine ganz interessante Aktie so im Food-Bereich. Das ist auch bei Sysco, ist auch ein Food-Zulieferer für Restaurants, aber eher vor allem eigentlich so ein Logistiker vom Geschäftsmodell, aber halt auch sehr menschenintensiv und auch nicht so hochwertig. Und was ich auch nicht so spannend finde, ist zum Beispiel Genuine Parts Company, das ist eigentlich sowas wie ATU, ja, Autoreparaturteile, ja, mit dem Elektroauto wird es weniger davon geben. Klar, es gilt immer als rezessionssicher, weil dann die Leute weniger neue Autos kaufen, aber ich glaube, es gibt halt auch dann noch mehr Online-Geschäft und einfach dann weniger Teile in der Zukunft und vielleicht auch wahrscheinlich noch mit autonomem Fahren, dann geht es dann mehr über solche Services. Finde ich jetzt nicht so zukunftssicher und dafür auch schon sehr teuer. Target ist auch eine große Supermarktkette in der USA, so ein bisschen hinter Walmart, aber immer so die Nummer 2. Ist natürlich dann immer schwierig, weil ich dann nicht ganz die Skalenvorteile habe. Deswegen ist es auch günstiger bewertet. Glaube ich, brauchen wir jetzt als Deutscher, der das jetzt auch nicht so einschätzen kann, auch nicht so. Und dann habe ich natürlich immer noch Amazon als Konkurrent. Atmos Energy, jetzt kommen wir mal zur Energiebranche. Die ist ja bis jetzt noch ein bisschen unterrepräsentiert. Wir kommen auch langsam in ordentlich Dividendenrenditen. Das ist eigentlich so ein Gaszulieferer, vor allem in Texas. Aber wir sehen auch ein paar andere Bundesstaaten, wenn Leute halt einfach Gas brauchen zum Heizen oder für Energie. Relativ defensives Geschäftsmodell, so ein typischer Versorger. Auch hier, mir merkt, dass die Bewertungen werden Humana, Cincinnati Financials, ein Versicherer, so aus der zweiten und dritten Reihe. Air Products and Chemicals, ein Konkurrent zu Linde Praxair, der allerdings deutlich günstiger ist, auch nicht so stark gelaufen ist, hat auch ein bisschen Schulden. Bauen aber zum Beispiel Europas größtes Wasserstoffkraftwerk. Darauf könnte zum Beispiel neue Fantasie entstehen. Und die Definition von Big Pharma wäre Johnson & Johnson oder J&J. Die sind eine der größten Pharmafirmen der Welt, haben aber auch einen sehr großen MedTech-Bereich. Insgesamt fast 100 Milliarden Umsatz. Wir sehen hier die zwei Sachen. Aber hängen natürlich auch immer davon ab, dass halt dann mal Medikamente, wie wir hier sehen, irgendwann vom Patentablauf betroffen sind und müssen dann immer wieder investieren. Allerdings natürlich, wie so immer, defensive Branche, die auch jetzt nicht überteuert ist. Ja, auch defensiv Clorox, ähnlich wie Church & Dwight, so ein, sag ich mal, Konsumguter Hersteller auch von der Bereich, aber auch sehr, sehr teuer, wie wir hier sehen. Da ist eine Coca-Cola deutlich günstiger, die auch weitere Marken hat, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie so ein Sprite, Mezzomix, Lift, Vio, Apollinaris, klingt schon sehr, sehr so nach 90er. Es gibt einfach sehr, sehr viele neue Marken. Und klar, es gibt eine Coke Zero und sowas, aber irgendwie ist es auch jetzt von der gesunden Ernährung auch nicht so angesagt. Klar, Aktie ist nicht teuer, aber ich glaube, es gibt da irgendwie auch spannendere Marken und kommen auch noch dazu. PepsiCo ist ja noch ein bisschen diversifizierter, auch mit dem Snack-Bereich. Medtronic, auch ein führender Medizintechnik-Konzern. Humane Bewertung, aber Aktie hat sich auch nicht so gut entwickelt wegen fehlendem Wachstum. C.H. Robinson ist wahrscheinlich auch sehr unbekannt. Das ist ein typischer Logistiker, der jetzt aber auch ein bisschen runterkam. Aber natürlich jetzt auch eine ordentliche Dividende zahlt. Aber mehr Asset-Happy ist als der Freight-Forwarder, den wir davor gesehen haben. Jetzt kommen wir zu der PepsiCo. Gibt es ja auch ein Video zu mir. Die gefällt mir ein bisschen besser als Coca-Cola. Ist ein Tick günstiger. Chart ist besser. Sie ist ein bisschen diversifizierter. Auch wenn Pepsi natürlich die schwächere Marke ist. Ja, man ist im Restaurant, bestellt eine Cola und dann sagen die, ja, Entschuldigung, wir haben nur Pepsi. Ist auch okay. Das ist natürlich nicht so ideal, aber ihr seht, wirklich läuft sehr, sehr gut und ist auch jetzt noch nicht weggelaufen. Und dazu gibt es hier wirklich jetzt auch langsam eine nennenswerte Dividende. Das ist auch bei Hormel Foods, das wird man wahrscheinlich nicht so kennen. Auch die Marken, die haben, sag ich mal, so viele so kleine Food-Marken, die man so im Supermarkt findet, auch eine ähnliche Bewertung. Auch ein Riesenkonzern mit 300 Milliarden wäre AbbVie, die eine riesen Pipeline haben, auch im Pharma-Bereich. Da tue ich mich immer schwer, sage ich ja auch, die Branche, wo ich mich sehr wenig auskenne, ist Pharma, weil welches Medikament da irgendwie abläuft oder erfolgreich wird, so also im Biotech-Bereich, finde ich schwierig. Gibt so ein paar Ausnahmen oder wenn man was sehr, sehr günstig ist. Hier ist weder günstig noch gibt es irgendwie den krassen Case jetzt für mich auf den ersten Blick, aber auch auf dem All-Time-High. Aber Aktie notiert auch auf dem All-Time-High. Zu IBM gibt es ein ganz gutes Buch, wie der Gerstner als CEO neu reinkam und es wieder auf Vordermann gebracht hat. Das ist allerdings jetzt, glaube ich, schon 20, 30 Jahre her. Bräuchten sie mal wieder, weil die letzten 10 Jahre doch sehr, sehr enttäuschend waren für IBM. Und Aktie trotzdem auch nicht günstig ist, obwohl sie, sag ich mal, nicht performt hat. Es wird immer mal wieder als AI-Aktie irgendwie mit Watson gehandelt. Ja, deswegen ist wahrscheinlich der letzte Kurzanstieg. Aber da gibt es natürlich jetzt auch viel mehr Konkurrenz und so. Die ganze Business Service und Beratung ist auch ein Geschäftsmodell. Ja, ich zahle Löhne, finde ich nicht so attraktiv, wie ich mich da irgendwie differenzieren kann. Ich finde da eigentlich dann Tech-Player interessanter. James Smucker ist auch so ein weiterer Food-Konzern, ähnlich wie Hormel Foods. Ein bisschen günstiger. Wir sehen auch, wenn man sich da die Marken so anschaut, sieht jetzt eher auch sehr angestaubt aus. Auch eher so ein Underperformer, der mal, sag ich mal, eine Erneuerung nötig hätte auf den ersten Blick. Jetzt geht es weiter mit einem Schwergewicht ExxonMobil, der größte westliche Ölkonzern der Welt. Ja, Saudi Aramco ist deutlich größer, die natürlich das Monopol in Saudi-Arabien haben mit den niedrigsten Produktionskosten. ExxonMobil ist halt die Frage, wo geht es langfristig hin mit dem Ölpreis? Ja, mit dem Elektroauto läuft sicherlich nicht für sie, ja, und auch die höheren Zinsen. Ja, sie sind ja kapitalintensiv zu investieren. Aber man wird natürlich auch noch in 20, 30 Jahren Öl brauchen. Trotzdem ist eine Branche, die, glaube ich, halt auch im ganzen Thema ESG und Investor-Sentiment nicht so Rückenwind hat. Da ist vielleicht dann eher mal interessanter, das auf kleinere Aktien zu setzen. Zumal die Aktie auch nicht mega günstig ist. Vom Kursniveau auch kaum eine Entwicklung gab in den letzten 10 Jahren. Das ist auch bei Stanley Black & Decker so. Die haben nicht nur diese Bohrmaschinen, die man kennt, wo zum Beispiel irgendwie gegen Hilti oder Bosch konkurrieren, sondern sie haben auch sowas im Garten- und Outdoor-Bereich, sowas, aber ist auch etwas, ja, ich habe viel Konkurrenz aus Japan und es ist, ich glaube, es ist auch was, was die Amerikaner per se nicht so gut können, da sind irgendwie andere besser und oft, ich kaufe mir einmal so eine Bohrmaschine Und dann brauche ich sie halt auch nicht mehr als Privatperson von dem Bereich. Ja. Auch ein ganz großer Liebling die letzten Jahre, bis wieder abgestürzt ist, wäre NextEra Energy. Jetzt ist die Bewertung aber wieder, sag ich mal, in Ordnung. Das ist einer der größten Energieversorger in den USA, der auch viel in erneuerbare Energien investiert. In den USA ist es allerdings auch sehr, sehr reguliert, hängt immer von jedem Bundesstaat ab. Deswegen gibt es auch nicht so die Megafirmen. E.ON war ja mal der größte Energieversorger der Welt, obwohl Europa da ja eigentlich kleiner ist. Auch ein weiteres Beispiel, ne? Vor 2 Jahren war es der Quality Compounder. Jetzt sagt der eine oder andere, vielleicht ist es eine Shitco. Haben natürlich unter dem hohen Zinsniveau gelitten. Wenn das dreht, könnte es natürlich dann auch mal wieder interessant werden. Auch eine Koryphäe in seiner Branche ist Archer Daniels Midland oder ADM, die vor allem im Handel von Rohstoffen und in der Verteilung von Agrarrohstoffen tätig sind. Das ist auch so ein Oligopol. Da gibt es nicht viele Firmen, die das seit sehr, sehr vielen Jahren machen. Aktie ist dafür auch sehr, sehr günstig. Aber per se ist natürlich Agrarrohstoffe eine sehr schwierige Branche, wo Investoren auch kein hohes Multiples zahlen, wie wir hier auch im Chart sehen. Consolidated Edison ist auch eine weitere Energiedistributionsfirma, die Leuten letztendlich Öl und Gas und sowas ins Haus liefert. Finde ich für einen Europäer jetzt auch nicht so mega spannend. Dafür ist eine defensive Aktie wie Kimberly-Clark mit Marken. Ich glaube, bei uns haben die Sachen wie Tempo, aber vor allem, oder wir sehen auch die solche Wischsachen oder Kleenex, auch, sag ich mal, ein sehr solider defensive Firma. Mit auch schon fast 4% Dividende, KGV unter 20. Aber wir sehen auch hier, ja, da wachsen halt auch die Bäume nicht in den Himmel. Es läuft halt so ein bisschen langweilig weiter, wo ich ruhig nachts gut schlafen kann, aber wahrscheinlich auch nicht so gut den Markt outperforme. Interessanter finde ich da Kenwood. Das ist die Consumer-Goods-Sparte von Johnson & Johnson. Die haben so Produkte wie Listerine, das ist ja so ein Mundwasserprodukt, oder Nicorette, damit ich mit dem Rauchen aufhöre, Neutrogena. Ich glaube, das kennt ja der ein oder andere als Creme. Finde ich in per se interessante Marken, Geschäftsmodelle, Aktie ist auch nicht so teuer mit einer ordentlichen Dividende. Und das ist ein typischer Spin-off-Case. Ja. Das ist ja auch so ein Outperformance-Indikator, wenn oft eine Firma von einem großen Konglomerat rausgesponnen wird, dann bilden sich da oft Chancen, weil wenn ich in die Hauptfirma investiert sein möchte, ja, dann bleibe ich weiter bei der Hauptfirma dabei und diese Spin-off-Aktie, die ich dann irgendwie bekomme, die verkaufe ich einfach. Oft gibt es dann halt auch keine Investmentbanken, die Werbung irgendwie machen. Viele Investoren kennen das nicht so und das kommt manchmal dann, wir haben es hier gesehen, auch so im ersten halben Jahr zu einem ziemlichen Abverkauf und dann kann das natürlich dann auch interessant mal sein zum Kaufen auf eine langfristige Sicht. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dieser Outperformance-Faktor von Spin-offs. Jetzt kommen wir zu einer von 2 Immobilienfirmen oder von 3, Essex Property Trust. Die haben vor allem Apartmentgebäude in der Bay Area, vor allem Kalifornien. Kursperformance nicht so viel, die kaufen auch jetzt meines Wissens nicht so wahnsinnig zu, aber es gibt halt eine ordentliche Dividende, was jetzt im aktuellen Zinsniveau auch nicht so interessant ist und auch Kalifornien, glaube ich, aktuell auch so ein bisschen gepiekt hat, ja, aber vielleicht tun sich Sachen auch mal wieder zum Besseren wenden. Per se ist die Nachfrage nach Wohnen da sicherlich da. Und wenn man das spielen möchte, bevor ich mir irgendwie Immobilien kaufen würde in Kalifornien, ist das sicherlich die stressfreiere und einfache Variante. Auch sehr erfolgreich, T. Rowe Price, eine der großen Fondsgesellschaften der Welt, ist ein sehr Capital-Light-Business-Modell, aber du hast natürlich den Gegenwind von den ETFs, wobei, ja, ich kenne ja die Branche, ich habe ja selber einen Fonds, ich glaube, da kann man bei den großen Gesellschaften, sehr gerade in den USA, viel bei den Gehältern sparen, indem man gerade bei den typischen Fonds, die jetzt nicht so wie mein Fonds wirklich halt auch in kleinere Aktien irgendwie reingeht, ist es am besten, die machen mal ein bisschen hier Untergewicht, ein bisschen hier Übergewicht und sind oft sehr, sehr nah am Index dran. Da kann man wahrscheinlich noch viel sparen. Allerdings ist halt auch nicht so der Wachstums-Case und Aktie ist auch jetzt nicht mega günstig, aber auch nicht teuer mit so einem 15er KGV. Federalty ist auch so ein Betreiber von Einkaufszentren, ist etwas, was auch wegen E-Commerce Gegenwind hat, würde ich, auch wenn es von der Dividende her vielleicht einen oder anderen Pfand aus ist, eher nicht anfassen. Aber wie gesagt, auch keine Empfehlung. Chevron, die zweite große Ölaktie, bisschen ähnlich wie Exxon, da tut sich normal nicht so viel von der Seite. Hängt halt immer viel auch am Ölpreis. Franklin Resources, denkt man jetzt, okay, ist das eine Ölfirma? Nein, das ist der Konzern hinter Franklin Templeton, auch eine der großen Fondsgesellschaften, die zweite. Noch ein Tick günstiger, wobei der Templeton Growth war mal so ein Mega-Growth-Fonds, der sehr, sehr stark underperformed hat. Aber ihr seht, 15 Milliarden ist auch immer noch ordentlich und hier gilt auch das Gleiche, wie ich schon gesagt habe, da kann man wahrscheinlich auch auf der Kostenseite noch viel machen, wobei das auch schon passiert, diese Konsolidierung. Amcor ist ein Verpackungsspezialist. Wir sehen hier im Hintergrund diese allen möglichen Verpackungen. Das ist natürlich so was Typisches, was so mit der Weltwirtschaft mitwächst. Aktie ist nicht teuer, aber halt auch jetzt Verpackungen ist halt auch nicht so mega spannend, was jetzt irgendwie Leute hinterm Ofen hervor lockt. Aber ist etwas, was man sicherlich auch als Beimischung haben kann. Realty Income ist, denke ich, deutlich bekannter. War ja auch mal so ein Liebling wegen der hohen Dividende. Auch so ein Betreiber von Einkaufszentren finde ich aber halt auch wegen dem Gegenwind aus E-Commerce nicht so interessant. Und ihr seht, es ist auch nicht so günstig. Wobei bei den REITs, die verstecken immer so ein bisschen die Gewinne, 6%. Im 0%-Umfeld verstehe ich das, wenn man aktuell im Geldmarkt um 4% wäre, bekommt oder in anderen Produkten im Aktienbereich mehr Performance macht, finde ich sowas spannender. Und ein abgestürzter Engel von den Dividend Aristocrats, da könnte natürlich sein, dass das irgendwann mal gekürzt wird, wäre 3M. Die hatten große Probleme mit Gehörschutz fürs US-Militär und auch ein paar andere Probleme. Kann sich natürlich gut erholen, aber das ist natürlich auch so ein Gemischtwarenladen, wo wahrscheinlich dann auch die Kultur ein bisschen gelitten hat. Aktie ist nicht teuer, ähnlich wie GE kann sich dann, wie gesagt, gut mal erholen, auch mit einer ordentlichen Dividende. Aber es ist natürlich auch so ein Case, wo man als deutscher Privatanleger wahrscheinlich nicht der Erste ist, der das mitbekommt. Und als Aktie mit der höchsten Dividende, aber natürlich auch den größten Problemen, wäre Legend & Platt, die so Sachen haben für Matratzen und Bettsachen. Da gab es auch mal Purple Innovation. Das hängt natürlich auch ein bisschen am Bauzyklus und haben ein bisschen Probleme und könnten natürlich dann da mal rausfliegen. Aber wer eine hohe Dividendenrendite hat mit einem Dividend Aristocrat, wäre das hier die höchste. So, welche Aktien finde ich jetzt hier von interessant oder finde ich am spannendsten? Habe schon gesagt, gegen Ende wollte ich das noch kurz drauf eingehen. Also Chubb und Aflac, solche Spezialversicherungen in der Nische finde ich ganz gut. Robot Technologies als Vertical Software, die Kenwu mit den Marken von Johnson & Johnson, ADM vielleicht, um mal das Rohstoffthema zu spielen. Ansonsten auch, wenn man sie nicht so teuer bekommt, diese Konsummarken ist natürlich immer eine solide Sache, die normal halt gerade im Portfolio nicht so verschwinden wie Clorox, PepsiCo und George & Dried und auch McCormick. Ansonsten auch McDonald's, Pentair für das Wasserthema. Und Medtronic ist auch so eine defensive Aktie. Aber ihr seht, so diese No-Brainer-Themen gibt es nicht. Ja? Also die guten Aktien sind auch teuer. USA ist gerade im Large-Cap-Bereich schon ein sehr, sehr teurer Markt und liefen einfach die letzten 10 Jahre sehr, sehr gut. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die nächsten 10 Jahre halt auch mal die anderen Bereiche wieder laufen, wie Schwellenländer, Europa, China, Japan, was man schon erste Anzeichen irgendwie sieht. Weil vieles von der Performance der Aktienmärkte aus den USA ist halt auch diese Multiple Expansion gewesen, die nicht ewig so weitergehen kann. Und ihr seht auch hier, diese Firmen wachsen zwar, aber die sind jetzt anders als jetzt im Tech-Bereich. Ne? Europa hat wenig im AI-Bereich oder im Digitalen. Hier haben wir ja ähnliche Firmen, die teilweise auch besser sind. Ne? Nestle im Food-Bereich oder sowas oder auch im Pharma-Bereich. Oder Versicherungsbereich, da ist, sag ich mal, dieser Tech-Vorteil, Innovationsvorteil, den die USA hat, sicherlich nicht so groß. Was ist eure Meinung dazu? Was ist euer Favorit davon? Von welcher Aktie soll ich vielleicht mal ein Video machen? Gerne kommentieren. Ansonsten schön, dass du es bis zum Ende geschafft hast von dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn dir es gefallen hat, gerne liken und natürlich dem Kanal beitreten. Und du findest auch eine Newsletter von mir verlinkt. Und es gibt natürlich auch das Wikifolio Nachhaltige Dividendenstars, was ein bisschen so ähnlich investiert, allerdings natürlich nicht so viel US-Aktien hat, weil es da immer Probleme mit der US-Dividende gibt. Aber das sind so Aktien, die da auch gesucht werden und wer es ein bisschen offensiver wagt, auch meinen Fonds. Wie gesagt, gerne auch in der Videobeschreibung vorbeischauen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.